Walter Jäger konnte nicht verstehen, dass so ein riesiger Aufwand für so wenige und so gewöhnliche Menschen getrieben wurde. Natürlich hatte er schon häufiger Zeppeline gesehen, das letzte Mal im März 1936, als die beiden Giganten Graf Zeppelin und Hindenburg auf ihrer Werbefahrt für die Olympischen Spiele auch über Frankfurt Kreise gezogen hatten und Propagandaflugblätter wie Schnee auf die Stadt hinabgerieselt war. Damals standen sie jedoch 100, 200 Meter hoch am Himmel und man hörte das dumpfe, beruhigende Gebrumm ihrer Motoren. In dieser Höhe gab es nichts, was einen direkten Größenvergleich mit etwas Vertrautem ermöglicht hätte. Nur ihre Schatten, die plötzlich ganze Straßen und Plätze abdunkelten, gaben eine Ahnung von ihren Dimensionen. Als Walter Jäger jedoch an diesem frühen Morgen den gigantischen Hangar südwestlich von Rio de Janeiro betrat, blieb er so ehrfürchtig stehen wie ein mittelalterlicher Bauer, der zum ersten Mal in eine Kathedrale tritt. Über ihm wölbte sich bis hoch in die dunklen Regionen unter dem riesigen Hallendach ein gewaltiger, silbern schimmernder Rumpf. Jäger hatte sich, wie es seiner Gewohnheit als Journalist entsprach, vorher genau informiert. Die stromlinienförmige, gestreckte Hülle war 236,60 Meter lang und an ihrer breitesten Stelle 30,5 Meter dick. So lang, wie ein Güterzug mit 26 Waggons und mit dem Durchmesser von der Höhe eines siebenstöckigen Hauses. Doch keine noch so gründliche Recherche konnte ihn auf den überwältigenden Eindruck vorbereiten, so ein gewaltiges Gebilde direkt über dem eigenen Kopf schweben zu sehen. Jedes Kind wusste, dass Zeppeline von riesigen Mengen Wasserstoffgas wie überdimensionale Kirmesballons in der Luft gehalten wurden. Doch dieses Ding, fand Jäger, hatte nichts von einem Ballon mit der sich ständig bewegenden Stoffhülle, den Hanfseilen, Sandsäcken, offenen Körben. Es wirkte massig und solide wie ein Schiff. Mit schweren Steinen gefüllte Säcke beschwerten die Leinen, mit denen der Zeppelin an den Boden gefesselt war, wie der Riese bei den Lilliputanern. Ein Kreuz aus vier Finnen bildete das Heck. Schiffsrudern im Trockendock einer Werft ähnlicher als Flugzeugleitwerken. An den Seiten der oberen und unteren prangten schwarz auf rot eingefasstem weißen Grund Hakenkreuze so groß wie Lastwagen. Fünf Motorgondeln hingen an dem Monstrum, zwei an jeder Seite und eine unter dem Kiel vor den Finnen. Vorn befand sich die Gondel, eine schmale, längliche Konservenbüchse mit Fenstern und Türen, das einzige, das aussah, als wäre es für normale Menschen gemacht. Männer wuselten unter dem Giganten herum wie kleine, aufgeregte Ameisen, auf deren Bau sich ein Bär gesetzt hat. Ölverschmierte Mechaniker kletterten auf Leitern vom Boden in die Motorgondel oder legten eine Leitung von einem Tankwagen, der wie ein Spielzeug wirkte, zu den Tanks im Innern der Hülle. Arbeiter mit nackten Oberkörpern schleppten Schrankkoffer, Reisetaschen und Postsäcke in endloser Prozession in den riesigen Bauch des Zeppelins. Vorn standen drei Offiziere in blauen, goldbetressten Uniformen und Schirmmützen und inspizierten irgendein kleines technisches Gerät an der Außenseite der Gondel. Hoch über Jägers Kopf hatten sich zwei angeleinte Männer vom Rücken des Kolosses ein Stück weit abgeseilt und besserten eine Stelle der Hülle mit silbriger Farbe aus, wie zwei Bergsteiger, die mit Eimer und Pinsel einen Berg anmalen wollten. Am Rande des Hangars standen brasilianische Soldaten in khakifarbenen Uniformen, einige in Stiefeln, andere in abenteuerlichen, selbstgeschusterten Sandalen, das Gewehr lässig geschultert, und langweilten sich. Niemand rauchte. »Kann es einen schöneren Platz für das Hakenkreuz geben als diesen?« Bruno Kraus deutete mit theatralischer Geste nach hinten zu den Heckfinnen. Walter Jäger hatte gelernt, in der Gegenwart überzeugter Nationalsozialisten nicht nur seine Worte, sondern auch seine Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten. Doch der Anblick des Graf Zeppelin hatte ihn so sehr aus der Fassung gebracht, dass er die Bemerkung seines kleinen, dicklichen Begleiters mit einem abschätzenden Blick quittierte. »Man treibt schon einen gewaltigen Aufwand, um 20 Passagiere über den Atlantik zu transportieren«, entgegnete er kühl und deutete mit einer Geste der rechten Hand die Länge des Zeppelins an. Ein Schiff braucht 2 Wochen von Deutschland nach Rio, bemerkte Kraus spitz. Der Zeppelin schafft das in weniger als 100 Stunden, ein Triumph der deutschen Technik. Eine Stimme in ihm warnte ihn, nicht zu weit zu gehen, doch Jäger konnte sich nicht beherrschen. Es ist nur bedauerlich, dass dieser Triumph noch in der dunklen Zeit der Schande geschaffen wurde, 5 Jahre vor der Machtergreifung, sagte er ironisch. Kraus warf ihm einen giftigen Blick zu. Doch erst das nationalsozialistische Deutschland war in der Lage, einen Zeppelin wie den Hindenburg zu schaffen. Dagegen ist das da. Er deutete mit der Kinnspitze Richtung Graf Zeppelin. Klein, veraltet und nur noch 2. Wahl. Jäger lächelte fein. Also doch kein Triumph deutscher Technik? Kraus sah aus, als würde er gleich die Beherrschung verlieren. Doch bevor er etwas sagen konnte, kam ein junger, rotgesichtiger und verschwitzter Mann in der Uniform der deutschen Zeppelin-Reederei, die den Liniendienst zwischen Europa und Amerika betrieb, auf sie zu. »Herzlich willkommen an Bord des Graf Zeppelin«, sagte er höflich. »Darf ich bitte Ihre Tickets sehen?« Sie zogen die länglichen einer Urkunde oder einem Diplom-ähnlichen von einem Angestellten der Reederei in Rio sorgfältig handschriftlich ausgefüllten Scheine aus ihren Jacketttaschen und reichten sie ihm. »Jetzt wird mich das Aas im Propagandaministerium anschwärzen, vielleicht sogar bei Goebbels persönlich«, dachte Jäger grimmig und verfluchte seine Unbeherrschtheit gegenüber seinem Kollegen.